Ja, ihr seid ein bisschen überrascht, ne? Ihr habt jetzt wahrscheinlich mit dem Herrenspielzimmer-Intro-Jingle gerechnet. Den gibt's heute ein bisschen später. Wir machen ein kleines bisschen Werbung. Ihr kennt das aus vielen anderen Podcasts. Wir werden das nicht sehr oft machen. Wir machen hier mal eine Ausnahme, einfach weil wir direkt angesprochen worden sind und weil ich selber Kunde bin. Generell, bevor wieder die Unrufe losgehen, wie gesagt, wir werden das A nicht sehr oft machen und B, nur Produkten, von denen wir oder in diesem Fall ich überzeugt sind, da könnt ihr sicher sein. Ich selber, und das mache ich mal vorweg, bin seit Jahren, ich glaube seit 3 Jahren mittlerweile oder länger, wahrscheinlich schon länger, Vodafone-Kunde, bin sehr zufrieden damit und von daher kann ich guten Gewissens Werbung für Vodafone machen. Es gibt eine neue Kampagne, weil Vodafone hat nämlich jetzt ein 5G-Netz. Und Vodafone war der erste Netzbetreiber in Deutschland, der seine Nutzer ins 5G-Zeitalter gebracht hat. 5G ist das schnellste Vodafone-Netz aller Zeiten. Und jetzt kommt's, Downloads deiner Lieblingsserie in deinem, deine Musikalben in Sekunden und zocken in Echtzeit und jetzt unterwegs jederzeit möglich. Durch deutlich schnellere Latenzzeiten bist du als Gamer mobil noch erfolgreicher. Ja. Ne, kann man so unterstreichen. Kleiner Zwischenfazit von mir. Ich bin mit meinem normalen, in Anführungsstrichen normalen, kommen wir gleich noch zu, Vodafone-Vertrag, mit meinem Handy auch im 5G-Netz, ohne dass ich irgendwas updaten muss oder upgraden. Und auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn, zocke ich auch immer mein aktuelles Spiel. Ihr habt ja gerade das Video gesehen auf meinem YouTube-Kanal. Von daher funktioniert alles super. 5G im schnellsten Vodafone-Netz aller Zeit ist bereits heute für 16 Millionen Menschen verfügbar und der Ausbau schreitet weiter voran. Und das Beste ist, bei Vodafone ist 5G bereits in allen Red- und Young-Tarifen ohne extra Kosten enthalten, wie ich gerade gesagt habe, bei mir auch. Zusätzlich bietet Vodafone auch tolle 5G-fähige Smartphones, wie zum Beispiel das neue iPhone 12 oder Samsung Galaxies, zu attraktiven Konditionen an. Man braucht nur einen entsprechenden Mobilfunk-Tarif und ein 5G-fähiges Smartphone, um das 5G-Netz von Vodafone nutzen zu können. Ja, von daher, ja, eine nette Werbung. Vielen Dank für die Unterstützung an dieser Stelle, dass Sie auch an uns herangetreten sind. Und ich würde sagen, jetzt geht's einfach los mit dem Herrenspielzimmer.
Hallo, komm rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre Sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer. Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer Ausgabe 13. Ja, zum Glück ist nicht Freitag. Ihr Lieben, wir sitzen im Skype, weil der liebe Gaucho irgendwie die Discord-App nicht installieren konnte und über den Browser das nicht gut klang. Wir haben jetzt irgendwie eine halbe Stunde getüdelt. Es geht leider nicht besser. Falls ihr das unzureichend findet, dann flame mich, so wie immer. Und wir können es jetzt gerade nicht ändern, es geht nicht anders. Und ja, ich finde das so besser, als wenn wir gar keinen Podcast machen. Hallo Gaucho, schön, dass du da bist.
Guten Tag.
Sehr gut. Enkles ist auch schön, da.
Dass du mich eingeladen hast.
Ja, immer, ja.
Schön. Ich bin auch da, guten Tag.
Hallo Enkles. Ich nehme direkt mal einen Schluck von meinem Mountain Dew. Heute ist der große Tag. Ich freue mich wahnsinnig auf den Super Bowl. Wird natürlich hart, weil es immer so 5, 6 Uhr wird, vor allem wenn es spannend ist. Und immer wenn es in Sachen Football-Fragen was zu diskutieren gibt, habe ich in den letzten Jahren auf Gauchos Fachwissen zurückgegriffen, beziehungsweise ihn in den Podcast eingeladen. Und so auch heute, weil ich einfach niemanden kenne, der in diesem Bereich kompetenter ist. Und da ich weiß, dass Enkles auch sehr, sehr tief in der Materie drin ist, könnte das ganz interessant werden. Mhm. Ich kann mich erinnern, Gaucho, dass wir vor ungefähr, direkt vor der NFL-Season, beziehungsweise als bekannt wurde, dass Brady zu den Buccaneers wechselt, dass wir darüber gesprochen haben und du gesagt hast, ja, für Brady wird das ein hartes Ding, weil irgendwie bei den Bucks alles anders ist. Irgendwie bei den Patriots wird eine ganz andere Offense gespielt. Irgendwie die Patriots machen eher kurze Pässe, machen viel Laufen. Und bei Arians irgendwie eher so lange Hafer und so weiter. Von daher wird das schwierig für ihn. Und was du gesagt hast, hat sich auch bewahrheitet, zumindest in der regulären Saison. Und jetzt die Frage an dich. Wieso haben die es dann trotzdem in den Playoffs hingekriegt und jetzt in den Super Bowl geschafft, deiner Meinung nach?
Dann frag mal den Arians. Da hast du mir gegenüber einen Vorteil, weil ich wusste nicht mehr, was ich gesagt habe vor der Saison. Aber tatsächlich, jetzt wo du es sagst, muss ich mir auf die Schulter klopfen. Weil am Anfang der Saison hat der Arians nämlich sein Ding gemacht. Hat gesagt, so, wir machen das, läuft hier so, wie ich das sage. Und dann haben sie nicht so gut gespielt. Und der Arians hat letztens gerade im Interview gesagt, irgendwann hat er halt einfach zu Tom Brady gesagt, komm, mach dein Ding. komm, tob dich aus, coach die Leute auch ein bisschen mit und so. Und seitdem geht's da bergauf. Also habe ich das absolut korrekt analysiert, muss ich mir selber recht geben.
Genau, deshalb bist du jetzt auch hier. Lustigerweise, um auch mal Enclaves-Fachwissen hier hervorzuheben, habe ich mich mit Enclaves vor den Playoffs unterhalten. Ich weiß nicht, ob es vor dem Washington oder nach dem Washington-Spiel war, aber ich war ja froh,
dass... Vor dem Kansas-Spiel, oder? Noch. Das war doch sogar noch vor dem in der Season.
Ich meine, es war vor den Playoffs und okay. Ich habe es noch genau im Ohr, weil ich ja sehr skeptisch war nach der Season. Die Buccaneers sind zweimal vermöbelt worden von den Saints, beim zweiten Mal richtig böse, haben irgendwie gegen alle Top-Teams außer die Packers wirklich schlecht ausgesehen in der Regular Season. Und ich war so, ja, Hauptsache in die Playoffs gekommen, okay, gegen Washington wird's noch was, aber danach ist Schluss. Und hast du gesagt, Krömer, warte mal ab. Das wirkt ganz gut, die haben ein junges, hungriges Team, die haben geile Receiver. Warte mal ab, ich sehe die Buccaneers eigentlich relativ weit kommen, wo ich gesagt habe, Alter, so ein Noob, der hat ja gar keine Ahnung. Und du hast auch recht gehabt irgendwie. Deshalb bin ich auch der einzige Noob. Du hast es so ein bisschen vorausgesehen, ne?
Ich habe nicht jung und hungrig gesagt. Also
das ist jetzt nicht ganz so sinngemäß. Sinngemäß.
Also, geht, so Rasenschwein.
Ja. Mit Gronk und Evans und Brady würde ich nicht jung und hungrig sagen. Aber ja, ich fand generell muss man halt sagen, die Defense ist einfach okay von den Bucks. Das ist einfach hilfreich. Die machen sie ist mehr als okay. Und sie haben vielleicht das beste Wide Receiver Corps der Liga und wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, sondern sie haben das Beste, würde ich sagen, wenn du Evans, Godwin und diesen komischen Brown hast, der, wo du immer hoffst, dass er keine Scheiße baut und nicht aus dem Team fliegt. Aber wenn der da ist, dazu hast du dann noch, hast du halt Gronk. Ich meine, das passt halt einfach, der kann halt, das ist halt schwer für Defenses, wenn der Gronk da rumläuft, entweder blockt er wie ein Irrer. Und naja, man hat es halt schon 10.000 Mal gesehen. Er kann halt auch immer einen Touchdown in der Endzone fangen. Und dann hast du halt diese drei Top-Wide Receiver, also 2,5. Du musst bei Brown, wie gesagt, immer aufpassen. Und Gronk. Und du hast eine gute Defense. Und dann ist das halt einfach nicht schlecht. Und wenn man dann die zweite Saisonhälfte der Bucks gesehen hat, wie Gaucho eben richtig sagte, an dem Punkt, wo Arians, sag ich mal, das Ruder mehr oder weniger abgegeben hat und eher so, wie es LeBrons Teams in der NBA immer machen, wo die Coaches immer sagen, ach, du bist jetzt der Coach, mach dein eigenes Ding. Und Arians hat das wahrscheinlich ähnlich gemacht, weil wie willst du dem 43-jährigen Brady noch viele neue Sachen beibringen? Das kann er bestimmt, aber im neuen Schema und Co. ist halt einfach schwer, wenn du 20 Jahre unter Belichick gespielt hast, dann wird es, denke ich, ein bisschen schwer, sich umzugewöhnen und ja, ich meine, war auch viel Glück dabei jetzt in den Playoffs, würde ich auch sagen.
Was sage ich jedes Jahr zu dir, Krömer? Was sage ich jedes Jahr?
Am Ende musst du mit den Patriots rechnen.
Nee, ja, aber warum? Warum, ist die Frage. Du musst mit Brady rechnen immer.
Ja.
Aber wie kann das sein, dass jemand so auf den Punkt, wenn es drauf ankommt, immer da ist? Und das mit das ist ja unfassbar mit dem Alter auch.
Hast du dich mal mit Tom Bradys Karriere auseinandergesetzt?
So ein bisschen, ja.
Ja, aber auch mit deiner Karriere vor der NFL?
Null.
Okay, das ist super. Auf dem College war Brady in keiner einzigen Saison, von den 5 Saisonen oder so, die er im College bei Michigan war, war er am Anfang der Saison der Starter. Und er hat immer am Ende der Saison gestartet.
Krass.
Der ist halt ein Winner, ne? Und der macht halt auch alles, um zu gewinnen. Alles. Ich meine, der hat seinen Supermodel-Girlfriend und macht da irgendeine Wife. Und das Einzige, was er von der verlangt, ist, mach mir mal einen Ernährungsplan, damit ich mit 43 noch in der NFL spielen kann. Tom Brady ist übrigens, habe ich heute gerade gelesen, in den Top 5 der ältesten Spieler im Super Bowl ist er auf 2 Plätzen und ist der einzige Nicht-Kicker.
Ach du Scheiße. Okay.
Ja, es gab 1920 oder so mal Leute, die auch mit 43 im Super Bowl gespielt haben, aber also nicht im Super Bowl, sondern im Finale. Doch, aber vor dem Super Bowl, also vor der Super Bowl-Ära.
Eben, aber darin unterscheidet halt die NFL immer. Super Bowl Era oder nicht
absolut,
Super Bowl.
Absolut, aber ich meine, so weit ist es her, dass 1920 gab es das wohl mal oder so. Aber ich meine, ich glaube, es war nicht ganz so professionell, dass im Finale auch ein älterer Quarterback stand, aber das ist schon eine verrückte Story.
Wusstet ihr, dass Tom Brady bei 23% aller Super Bowls dabei war, seit er geboren ist?
Das ist so geisteskrank.
Ich hab noch eine schöne Statistik. Es ist wahrscheinlicher prozentual, dass Tom Brady in den Super Bowl kommt, als dass Steve Curry einen Dreier wirft.
Ja, hab ich auch gesehen. Hammer. Und Steph Curry ist einer der besten Dreierschütze der NBA-Geschichte, ne? Der ist, glaube ich, auf 3. Der ist auf 3. Also, glaube ich jetzt.
Statistisch gesehen der Beste aller Zeiten, wenn er seine Karriere beendet, mit Abstand.
Ja, garantiert. Ja, Wahnsinn. Aber also, es ist ja so, was mich so ein bisschen nervt an dieser Sache ist, dass jeder das weiß, so dass Brady einfach so eine Rakete ist. Und trotzdem diese ganze Saison, also so subjektiv in meinem Empfinden, an diesem Mann kritisiert wurde. Und jetzt, wo er im Super Bowl steht, irgendwie gefühlt ihm alle den Hintern lecken irgendwie. So, er hat ja auch Spiele gehabt. Ich glaube, alle Bucks-Spiele zumindest in der Zusammenfassung gesehen in der Saison. Warte mal, gegen wen war das, wo er gedacht hat, er hat noch einen Versuch und dann irgendwie das Spiel weggeworfen hat? War das gegen die Rams? Nee, was war gegen die Bears, glaube ich, ne? Ja, also, er hatte ein paar Spiele, wo man gesagt hat, Alter, das wird ja nie was. Und wie gesagt, da waren ja auch das zweite Spiel gegen die Saints, war ja Wahnsinn.
Du musst dich mal entspannen, Steve.
Ich entspanne mich.
Haters are gonna hate, ne? Mhm. Das ist ein Haters Job, ne? Und dass die so ausgeflippt sind, weil er nicht wusste, dass vierter Versuch ist, das ist nur deswegen so, weil das eben Tom Brady ist und du von Tom Brady erwartest, dass er alles weiß, was gerade auf dem Feld passiert. Und gerade bei dem ist es einfach so, die wollen nicht. Ich wollte auch nicht, dass der gewinnt. Und jetzt hat er gewonnen und jetzt ist es für mich der beste Super Bowl aller Zeiten, weil mir egal ist, wer gewinnt. Und dieses Jahr das erste Mal seit Jahren nicht, weil ich beide Teams nicht mag und es beiden nicht gönne, sondern weil ich es beiden gönnen würde.
Okay, krass. Was mir immer auffällt, also zumindest in den sozialen Netzwerken, du hast gerade gesagt, Haters gonna hate. Dass Brady extrem kritisch gesehen wird. Nach den Conference Finals jetzt, oder wie heißt es, NFC Championship Game, habe ich nur gelesen, irgendwie, ja, irgendwie die Bucks haben trotz Brady und nicht wegen Brady gewonnen, wegen den zwei Interceptions am Ende.
Drei?
Ja. Echt? Okay. Ja. Aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, irgendwie, dass bei Brady, also mein Noob-Empfinden war so, okay, wir sind durch. Und die Körperspannung hat so ein bisschen nachgelassen, weil bis dahin, so sagen wir mal, drei Viertel war er ja echt stark und hinten raus dann die Interceptions irgendwie. Aber ich meine, der hat vorher drei Touchdown-Pässe geworfen, das haben wir ja auch nicht vergessen. Und ja, überall hast du nur gelesen, ja, Interceptions irgendwie. Was ist deine Meinung
natürlich,
dazu?
Natürlich, weil normalerweise verlierst du das. Du kannst das, du gewinnst kein Spiel, wo du drei Turnovers hast und die andere Mannschaft hat keinen oder nur einen. Turnover-Differenz ist der größte Grund, warum eine Mannschaft gewinnt und die andere nicht. Und wenn man es ganz klar sagen will, Green Bay hat das hergeschenkt, weil sie aus diesen Turnovers nicht genug gemacht haben.
Gar nichts, um genau zu sein.
Drei Punkte, glaube ich, ne? Genau, um genau zu sein, gar nichts. Und da kommen wir dann wieder darauf zurück, dass Enclaves sagt, die Buccaneers haben eine Defense, die ist okay. die haben halt den Liga-MVP Aaron Rodgers komplett kalt gestellt. Der hat ja die ganze Zeit nur vors Fressbrett gekriegt, das ganze Spiel über. Und das wird auch, aber das ist auch nicht schlimm. Ne? Ich meine, Peyton Manning hat seinen letzten Super Bowl auch gewonnen, weil er Von Miller und DeMarcus Ware in der Defense hatte und nicht, weil er irgendwie der heftigste Werfer des Balls auf dem Planeten ist. So. Und genau so, das ist auch genau der Grund, warum ich nicht hundertprozentig sicher bin, dass Patrick Mahomes ihnen den Ball um die Ohren wirft, weil der wird ganz schön Druck haben.
Okay, dann kommen wir mal zu der entscheidenden Frage, wer der Favorit ist. Irgendwie bei den Buchmachern sind die Chiefs vorne.
Aber es wetten alle auf die Bucks.
Ist das so?
Ja. prozentual wetten mehr Leute auf die Buccaneers als auf die, also gerade wenn es um Geldwetten geht, ne?
Ist es das alte irgendwie Brady im Super Bowl irgendwie, vielleicht in Anführungsstrichen, vielleicht sein letzter Super Bowl, das will das Ding auch nochmal holen. Er ist ein Gewinnertyp, er ist immer da, wenn es drauf ankommt. Würdest du es auch so sehen? Oder, also ich meine, also ich als Noob würde sagen, dass Mahomes und die Chiefs einfach nicht schlagbar sind. Glaube ich.
Na, ich glaube, das ist eine Mischung, ne? Ich glaube, das ist eine Mischung. Einerseits bin ich der Meinung, das ist aber eine Meinung, dass die Buccaneers auf dem Papier das stärkere Team sind. Ne? Die haben einfach, also wenn du dir die Verteidigung von denen anguckst, dann wird dir schlecht, ne? So. Dann ist es so, dass ich auch auf die Buccaneers wetten würde, weil du wahrscheinlich die besseren Quoten kriegst, weil die Chiefs der Favorit sind.
Ja.
Und ich glaube, also die Chiefs sind erstmal so auf dem Papier der Favorit, einfach weil, also hast du das AFC Championship Game zufällig gesehen?
Ja, ja.
Die Bills haben ja kein Bein auf die Erde gekriegt.
Wahnsinn,
die
ja.
Die haben nichts gemacht, nichts.
Und die haben echt eine überzeugende Saison gespielt, das darf man nicht vergessen. Das ist zwar nicht irgendwie eine Laufkundschaft, ne?
Ja, nee, doch, naja, das sah für mich so ein bisschen aus, als würden die stark Nerven zeigen. Gerade der Josh Allen, der hatte auch überhaupt keine Zeit zu werfen. Wenn er geworfen hat, dann sah das alles sehr unsicher aus, ne? Wenn du das erste Mal dastehst an der Stelle. Also ich finde den auch super, ich habe auch ein Buffalo Bills Trikot, ist alles schön. Aber das sah nicht so aus, als ich bin da auch zur Halbzeit ins Bett gegangen. Diesmal war das nicht ein Fehler. Wie beim Super Bowl vor ein paar Jahren.
Ja.
Also weil das nicht so aussah, als würde da irgendwas noch passieren. Jetzt habe ich natürlich...
Du meinst die Atlanta Falcons Nummer, als sie quasi uneinholbar geführt haben.
Super Bowl. Genau, da ja, bin ich okay. Zur Halbzeit. Das ist der einzige Super Bowl seit 1993, wo ich zur Halbzeit ins Bett gegangen bin.
Das ist ja dumm gelaufen.
Und ja, und das ist, glaube ich, der...
Hast Super einfach History verpasst, Alter.
Ja, der wird wahrscheinlich bis heute Nacht... der beste Super Bowl aller Zeiten sein. Aber ich glaube, wir sehen heute Nacht den besten Super Bowl aller Zeiten.
Ich freue mich so sehr, sehr maßen drauf. Das Spiel der beiden in der regulären Saison war relativ knapp, fand ich. Weil für mich habe ich auch gedacht, die Chiefs mit der Performance in der regulären Saison hauen die Bucks irgendwie in Grund und Bogen. Aber es war, glaube ich, nur ein Touchdown oder so. Es war relativ knapp. Hätte ich mehr gedacht. Okay, wir sind uns alle einig, dass die Chiefs Favorit sind.
Nee, ich nicht.
Nee? Ich glaube auch nicht.
Ich bin auf den Bucks.
Ja, du bist dafür, aber ist das realistisch gesehen?
Nein, ich glaube wirklich, dass sie besser sind. Ich glaube, sie haben bessere Chancen. Ich denke, die Buchmacher liegen falsch. Also es ist auch knapp, es ist 3,5 oder 2,5 nur. Also es ist sehr, sehr, es ist jetzt nicht so eindeutiger Favorit oder so nach den Buchmachern.
Also die Buccaneers haben einen entscheidenden Vorteil, den kein Team hat, gegen das Kansas City gespielt hat in letzter Zeit. Und zwar haben die eine Defensive Line, die besteht aus zwei Finger Joe, JPP, wie heißt er noch? Paul Pierce oder wie heißt, der sich die Hand abgesprengt hat am 4. Juli. Dann ist der eine Defense End, der andere Defense End ist Shaq Barrett. Das sind schon mal zwei Weltklasse Defensive Ends auf hohem Niveau. Und in der Mitte steht Ndamukong Suh, der irgendwie auch der eigentlich auch in den Top 3, würde ich sagen, der Interior Defensive Line genannt wird. Das heißt, was die können, ist mit der ganz normalen Defense Line aus vier Spielern genug Druck ausüben. Das heißt, du kannst alle anderen sieben Spieler in Coverage droppen. So. Das heißt, das wird das erste Team sein, was überhaupt die Möglichkeit hat, die Waffen, die Kansas City mitbringt, entsprechend zu behandeln. Wie, du musst einen Tyreek Hill doppeln, du musst einen Travis Kelce doppeln. So, das kann kein Team, weil die sonst nicht genug Druck auf Mahomes aufbauen. Und die Bucks können das in der Theorie, wenn die einen guten Tag haben.
Und man darf nicht vergessen, dass sonst auch nicht mehr so viel da ist. Die Chiefs haben nicht das beste Run-Game. Das ist wirklich, okay. Ne? Also sie kommen über Kelce und Hill. Wenn Kelce und Hill ansatzweise raus sind, was haben sie dann noch? Watkins, Hartman und Robinson?
Ja.
Das sind alles eher so...
Das ist so eine Aufzählung. Was haben sie dann noch? Rodman und Hartman, die würden bei jedem anderen Team starten. Naja, egal.
Ja, aber also, das ist nicht mehr das, wovor man...
Man hört aber auch nur immer die drei Namen in Bezug auf die Chiefs.
Wo Mahomes gerne hinwirft. Das macht er einfach nicht gerne. Guck dir die ganze Season an. Er wirft, wie viel? Ich weiß die Prozentzahl nicht. 70% seiner Pässe gehen entweder zu Hill oder Kelce. Warum auch nicht? Ich meine, das sind so ziemlich der beste, das ist der beste Tight End der Liga.
Und das magische Dreieck hätte man früher
gesagt. Der beste Wide Receiver der Liga aktuell, zumindest für lange Pässe. Und ich meine, er möchte nicht auf Hartman und Robinson die ganze Zeit werfen. Das möchte er, glaube ich, nicht. Und aber, auf Watkins auch nicht. Und Watkins ist top, ich weiß aber.
Ja, und Watkins ist auch wieder fit vor allen Dingen. Das ist der interessante Punkt. Also die haben schon noch Waffen, das sind auch schon noch gute Receiver, aber natürlich sind die nicht vergleichbar mit Hartman und mit Hill, genau. und Kelsey. Und das Ding ist einfach, dass wenn die Teams Hill rausnehmen, dann bleibt in der Mitte was frei für Kelsey und du musst eigentlich beide doppeln. Und ja. Das kannst du nicht, wenn du immer noch zusätzlichen Linebacker oder einen Defense-Back blitzen musst, um Druck aufzubauen. Und die Buccaneers müssen das nicht. Und dann haben sie eben das Run-Game. Ich finde ja, weißt du, die Enttäuschung des Jahrzehnts ist für mich Le'Veon Bell.
Ja.
Da habe ich gedacht, jetzt sind sie komplett überm, also jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt macht Kansas City alles fertig, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und den Rest schütteln sie runter. Und der macht gar nichts. Stattdessen macht dieser, sobald dieser Rookie da irgendwie sich verletzt hatte. Williams wieder da. Ja, und Bell kriegt nicht mal.
Ja, aber die Frage ist, warum? Ich meine, er hat jetzt auch nicht, man kann Bell nicht den Vorwurf machen, er hat wirklich nicht viele Chancen bekommen. Ne? Also,
nee, der hat genug Chancen eigentlich.
Findest du? Also ja. Selbst in den Spielen, wo, wie heißt der? Helclair?
Ich kenne seinen Namen ja, nicht mehr. Ja. Aber guck mal, das ist doch schon bezeichnend. Du holst Le'Veon Bell, der bei den Pittsburgh Steelers zum Zeitpunkt, als er da war, der beste Running Back der Liga war. Der geht zu den Jets und versagt in einer Tour. Okay, jetzt können wir uns vorstellen, der hatte wahrscheinlich nicht so richtig viel Bock, bei den New York Jets zu spielen.
Und der hatte keine
Online. Nachvollziehbar.
Ja, dann wird er rausgeschmissen bei den Jets und signed mit den Chiefs. Und dann schaffst du es nicht, dich gegen einen Rookie und wer kennt ihn nicht, irgendein Damian Williams oder wie der heißt, durchzusetzen, so sehr, dass du Chancen bekommst. Dann verletzt sich dieser Rookie noch, dann spielen sie Williams. Beim Football liegt es auch, was heißt du, der hat keine, und wenn er Chancen gekriegt hat, hat er nichts draus gemacht.
Das stimmt.
Original, ja. Gar nichts.
Aber vielleicht brauchst du auch einfach ein bisschen länger. Aber das Ding ist, Running Backs haben halt auch einfach nicht die längste Halbwertszeit, nicht wahr? Ich meine, gucken wir uns an, wo vor 3 Jahren Todd Gurley stand. Ich meine, da ist so ein bisschen Verletzung und Co. dabei, keine Frage. Aber ich meine, er war unangefochten der beste Running Back in einer Season. Vielleicht noch ein bisschen von Kamara gechallenged. Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren war es. Und jetzt ist er bei den Falcons und macht eigentlich, naja, er macht ein paar Touchdowns, die er reinlaufen kann. Und das war's. Das könnte gefühlt jeder. Und sonst ist da nicht mehr viel, ne? Also
könnte jeder einfach,
ne? Running Back der NFL, ne? Also ist jetzt nicht so, dass du dafür, keine Ahnung, kannst auch Lynch nochmal zurückholen für das, was Gurley da großartig macht.
Lass mich nochmal reingrätschen mit ein paar Noob-Fragen, bevor ihr euch hier so in so einem Experten-Talk irgendwie verliert. Ich weiß nicht, ob es Travis Kelce war, aber ich meine ja, der gesagt hat, dass das jetzt der Beginn einer Ära ist irgendwie und Patrick Mahomes wird irgendwie als bester Quarterback der Geschichte in die Geschichte eingehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, auch sagen wir mal heute Abend beginnend, dass man so eine Legacy wie mit den Patriots jetzt mit den Kansas Chiefs in den nächsten Jahren sehen wird?
Also erstmal sind es die Kansas City Chiefs, das ist ganz wichtig, sonst tust du dich auf eine Stufe mit dem Präsidenten der USA.
Wieso, was habe ich gesagt?
Kansas Chiefs.
Okay. Habe ich echt?
Und, okay. Und letztes Jahr hat ja der Trump nach dem Super Bowl dem Staat Kansas zum Sieg gratuliert. Und Kansas City ist in Missouri. Aber das nur so. Was heißt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Also, momentan, nach allem, wenn der Mahomes heute Nacht gewinnt, ne?
Ja.
Dann hat der jetzt in 4 Saisons in der NFL, hat er eine Saison auf der Bank gesessen. In seiner ersten Saison als Starter war er Liga-MVP und in den 2 darauffolgenden Saisons als Starter hat er den Super Bowl gewonnen. Also das, so kann man mal eine Karriere starten, das ist okay. Ne?
Genau, in seiner ersten Saison als Starter hat er im Halbfinale gegen die Patriots sehr, sehr unglücklich verloren in der genau. Nachspielzeit oder in, wie heißt das? In der Verlängerung.
In der Overtime,
genau. In der Overtime, genau. Ja, das war jetzt auch nicht dramatische Niederlagen.
Also ja. Insofern ist es, glaube ich, eindeutig, dass man sagen kann, es könnte sein, dass da der nächste Brady ist, weil du brauchst ja schon so eine Rate, um überhaupt an die Zahlen zu kommen, die Brady hat. Ne?
Ja.
Also wie gesagt, 47% Super Bowl-Beteiligung von Brady. Und in allen Jahren, wo er nicht im Super Bowl war, war er mindestens im AFC Championship Game. Also das heißt, der muss so weitermachen, um da auch nur ansatzweise in die Richtung zu kommen.
Ja, es ist halt, also Mahomes ja hat alle Tools, aber es ist halt trotzdem weit weg, ne?
Die Frage über sowas ist, der Brady ist erstens ein sehr besonderer Spieler, ne? Mit so einem Siegeswillen. Der war ja auch im Super Bowl, obwohl er Schrott um sich rum hatte, ne?
Ja.
Also es gab ein Jahr, wo er dann sowas wie Randy Moss hatte, aber ansonsten, ich meine, der macht da irgendwie Julian Edelman oder Wes Welker oder solche Leute oder Troy Brown, also so Receiver, die eigentlich nirgendwo anders was gerissen haben, mit denen geht er zum Super Bowl. Mahomes hat eben Tyreek Hill, DeMarcus Robinson, Mecole Hardman, Sammy Watkins, Travis Kelce, der hat Waffen, ne? Und dann ist die Frage innerhalb von der Free Agency und einem Salary Cap und einem 500 Millionen Dollar Vertrag, wie viel von diesen Waffen kannst du behalten, ne? Dauerhaft. Um da jetzt wirklich und wie gut ist ein Mahomes, wenn jetzt plötzlich Tyreek Hill sagt, so, irgendein Team bietet mir so und so viel Geld, ich bin mal weg. Oder noch schlimmer, Kelce sagt das.
So, dann, die Patriots dann haben das immer wieder kompensieren können. Ich kann mich an unsere Diskussion erinnern, wo du gesagt hast, der Belichick irgendwie, der Leute, die zu viel Geld haben wollen, sagt da ciao.
Belichick ist einfach der Meister im Jonglieren dieses Salary Caps. Und ja, die Siege aufs Feld tut der Brady, ne? Aber immer wieder ein kompetitives Team dahin zu stellen, das macht der Belichick. Wobei der Andy Reid ist meiner Meinung nach der beste Coach, den es in der NFL gibt, ne? Der ist der bessere Coach als Belichick.
Okay.
Auch wenn er nicht so viel Championships hat, aber die Chiefs sind das erste AFC-Team in der Geschichte, in der Super Bowl-Era, die dreimal hintereinander im AFC Championship Game standen. Das kann nicht sein. Die Buffalo Bills auch. Fällt mir gerade auf. Aber wieso habe ich das denn? Ach nee, die haben das dreimal hintereinander gehostet. Die waren also in der Regular Season das beste Team und haben dann das AFC Championship Game gehostet. Und wisst ihr zufällig, wer das einzige NFC-Team war, die das geschafft haben?
Die Patriots wahrscheinlich nicht, sonst würdest du es nicht so sagen.
Die sind ja auch ein AFC-Team.
Ach so, okay, sorry.
Max, ich weiß es nicht.
Das einzige NFC-Team, was das geschafft hat, waren die Philadelphia Eagles. Und wer war Head Coach in der Zeit?
Andy Reid?
Andy Reid, ganz genau.
Hammer.
Also er muss ja irgendwas richtig machen. Der war ja bisher bloß immer der Coach, der die Championship nicht gewonnen, den Super Bowl nicht gewinnen konnte.
Okay, dann
ja, wir müssen ja noch ganz kurz, also wir müssen ja noch mal sagen, warum das bei den Patriots auch so gut geklappt hat. Das lag natürlich auch viel an Brady, weil er einfach gewinnen wollte und auf Geld verzichtet hat, ne? Das hat er über Jahre immer wieder gemacht.
Ja.
Und deswegen konnte dieses Team, ja, er hatte teilweise auch wirklich keine guten Waffen. Ich meine, wenn du wirklich, Julian Edelman, das hat ganz gut harmoniert zwischen den beiden, aber er ist eigentlich kein Tier S-Plus-Receiver. Aber
wobei wir
die Teams wurden schon akzeptabel, vor allem in der Defense dann auch, zu großen Teilen, weil Brady halt auch auf Geld verzichtet. Ne? Der hätte viel mehr verdienen können, wenn er, also zumindest über die Verträge,
ja.
So hat er halt mehr
Legacy größer Geld, hat er irgendwann gesagt. Ne? Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Er hat es dann über seine Ausrüsterfirma zurückgekriegt.
Das sind
ne?
die Cheatriots, das ist das Problem. Die haben halt gesagt, ne, er hat keine Ausrüsterfirma, sondern eine Physiotherapiefirma.
Ah, okay.
Und da ist er der... Da war er die ganze Zeit die einzige Physiotherapiefirma, die mit den Patriots arbeiten darf. Darüber hat er halt die Kohle, auf die er auf dem normalen Gehaltszettel verzichtet hat, wiedergekriegt.
Also. Sei es drum, es hat ihm trotzdem extrem viel geholfen, egal mit welchen Tricks sie gearbeitet haben. Ne?
Es hat
trotzdem
extrem viel geholfen.
Aber warum hat es diese Saison für die Patriots gar nicht funktioniert, Gaucho? Haben sie sich verzockt mit Cam Newton?
Nee. Ja, also... Du kannst, also Cam Newton und Thomas Patrick Edward Brady oder wie der heißt, sind halt exakt das Gegenteil voneinander. Ne? Der Cam Newton hat alles an körperlichen Fähigkeiten.
Aber ist kein Gewinner, ja?
Na, was heißt kein Gewinner? Aber ich glaube, dem fehlt ganz viel an Spielübersicht und so. Also der hat genug Spielübersicht, um in der NFL zu spielen und um in den Super Bowl zu kommen, offensichtlich. Da war er auch schon mal. Aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was Brady da veranstaltet. Und ich glaube, dass der Brady, egal wie gut er ist, ne, und egal wie alt er ist und egal wie schnell er rennen kann und so weiter und so fort, der macht einfach alle Leute um sich rum besser. Einfach durch seine Aura und durch seine Attitude und durch die Art und Weise, wie er sich gibt und wie er sich bewegt. Und die Patriots, die waren am schlimmsten getroffen von diesen ganzen Corona-Streiks. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, ja, am Anfang. Der, ja, ja. Jeder NFL-Spieler konnte frei entscheiden, ob er antreten will oder nicht. Und da sind relativ viele Spieler von den Patriots haben gesagt, nö, dann machen wir dieses Jahr nicht mit.
Ja, und das ist der entsprechende Punkt aus meiner Sicht. Ne? Ja. Wenn du, ich glaube, also du hast Hightower und noch zwei andere, ich tue mich immer schwer mit Defense-Namen, aber
Patrick,
absolut.
Patrick Chung.
Chung also der und Best noch irgendwer, ne?
Starting Safety, aber alleine Hightower langt da ja, schon. Ne?
Absolut. Und ich glaube, das ist das Problem, weil es ist nicht so, dass die Patriots die letzten beiden Jahre unter Brady noch Offensivfeuerwerke abgefeuert hätten. Da war nicht viel. Die Defense hat sie getragen. Ne? Also nicht, dass es an Brady lag, da war einfach kein Receiver teilweise, kein einziger außer Edelman und der war noch manchmal verletzt. Also
ja, nichts. Und dann darf man nicht vergessen, dass einfach letztes Jahr die Buffalo Bills auch schon den Patriots eingeschenkt haben. Ne? Ja, also die sind einfach Team on a Rise. So. Und Miami hat ja auch krass überraschend gut gespielt dieses Jahr. Ja. Die sind ja auch 10-6 gegangen. Also das ist einfach, die anderen Mannschaften sind stärker geworden und die Patriots sind schwächer geworden. Alleine durch den Abgang Bradys, aber hauptsächlich eben, wie gesagt, durch den Abgang dieser Defensivspieler.
So. Und wenn man dann vergleicht, übrigens letztes Jahr zum Beispiel bei den Patriots mit Brady noch, also Brady bei den Patriots letztes Jahr hat 24 Touchdowns in der Regular Season geworfen, in dieser Season mit den Bucks 40. Na, also das ist offensiv halt was 1000% anderes. Letztes Jahr, dass die Patriots, oder vorletztes vor allen Dingen noch, da waren es auch nicht viel mehr. Da war auch nicht viel mehr Offense. Ich meine, da haben natürlich ja Run-Game gehabt, ein bisschen mehr dann teilweise, aber es ist einfach generell ganz andere, die Offense der letzten zwei Jahre von den Patriots seit dem Super Bowl gegen die Eagles war es noch. Das war vor drei Jahren, nehme ich an. Da war nicht mehr viel. Und die Defense hat getragen, wenn was Gutes passiert ist. Und das konnte halt, und da kann ich Newton nicht so viele Vorwürfe machen. Ich meine, es war nicht seine beste Season und es war bestimmt auch nicht das richtige System für Newton, aber ich glaube, es hätte auch mit einem guten Quarterback, hättest du das Stafford hingestellt, hätte es auch nichts geholfen. Also irgendwen, den du theoretisch hättest vielleicht bekommen können, ne? Der ein bisschen.
Ich glaube einfach, Newton ist so ein Typ, also es ist ja so weitlich bekannt, wenn man sich da intensiver mit beschäftigt, dass der Brady nach 20 Jahren bei Belichick und davon 10 Super Bowl-Teilnahmen sich immer noch in jeder Videosession für jeden Kackfehler hat anschreien lassen müssen. Ne? Mhm. So, und der Brady, der kann das gut ab, weil der erwartet auch, der ist auch selber so ein Perfektionist. Aber ich glaube, dass solche Leute wie Cam Newton, dass die ganz stark auch abhängig davon sind, wie viel Selbstbewusstsein sie gerade haben, wenn sie spielen.
Ja.
Und dass dem sowas dann eher schadet, ne? Wenn er nicht einfach, wenn er nicht ständig gelobhudelt wird und das Gefühl hat, oh, ich bin eh der Größte, ich bin eh
Superman. Was mich gewundert hat, ist, dass Brady gerade im Interview jetzt beim Media Day irgendwie quasi eine Liebeserklärung an Belichick rausgehauen hat. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die so ein bisschen im Zwist auseinandergegangen sind, aber.
Natürlich sind sie ja auch.
Aber ja.
Brady ist halt ein Profi. Der macht doch nicht da vor dem Super Bowl auf sich aufmerksam und lenkt von dem Spiel ab, indem er da nochmal zu Belichick ne sagt. Das macht er nicht.
Aber es war ja wirklich, also man kann das ja auch, es muss ja auch ein Zwischending geben zwischen irgendwie, ich diss jetzt meinen ehemaligen Trainer, weil wir uns im Stress oder in einem Beef getrennt haben. Und ich lobe ihr, das war eine Liebeserklärung, ne? Also so von wegen, ja, ohne ihn wäre ich nie da, wo ich jetzt bin, er hat mich mehr oder weniger groß gemacht, hat so viel gelernt. Das war ja schon sehr, sehr, sehr overwhelming.
Das stimmt doch auch. Also
das ist so.
Das sieht er auch selbst so, auch wenn sie vielleicht nicht mehr so dicke sind, aber ich glaube, das kann man nicht denyen.
Ja,
nee, okay. Das stimmt und ich glaube, da ist der Brady Profi genug dafür, das auch zuzugeben und das auch zu wissen. Der hat halt bloß irgendwann gesagt, weißt du was, kannst du mich auch am Arsch lenken. Ich mach dich hier zum heftigsten Coach aller Zeiten und anstatt, dass wir uns das hier teilen, muss ich mir noch jedes Jahr anhören und der Belichick, der lobbyt seit Jahren dafür, dass der Brady rausgeschmissen wird, ne? Das wollen wir nicht vergessen.
Ist das so?
Oder dass er, ja. Naja, guck mal. Brady hatte immer eine Sonderstellung, weil bei Belichick ist es so, wenn du der Heftigste bist, wenn du ein Superstar bist, dann tradet er dich oder entlässt dich, je nachdem, ob er was Gutes für dich kriegt und holt einen Jungen. Und der einzige Grund, dass Brady nicht schon vor ein paar Jahren weg ist aus New England, weil da wollte nämlich Belichick Brady traden und Galapagos spielen lassen. Das war der einzige Grund, dass Robert Kraft gesagt hat, leider nein, leider gar nicht. So. Und dann den Galapagos getradet hat nach San Francisco. So, und das war Belichick, das war ihm damals schon nicht recht.
Aber ist würdest du dann so weit gehen und sagen, dass diese Saison quasi das, der Beweis dafür war, irgendwie, dass nicht irgendwie Belichick und Brady oder dass es nicht Belichick war, sondern dass wirklich Brady irgendwie der Hauptgrund für die Legacy der Patriots in den letzten 10 Jahren waren?
Ja, da, mit der Aussage würde ich mich jetzt schwer tun,
ja?
Weil ich glaube, das ist so eine Mischung aus beiden. Ne? Der Belichick hat ihn auch immer, habe ich ja schon gesagt, auch immer wieder in die Position gebracht. Ne? Jetzt ist, man darf das auch nicht vergleichen. Der Brady geht jetzt mit Tampa Bay in Super Bowl, ja. Aber wie Enkles vorhin schon richtig gesagt hat, da war auch schon ein gutes Grundteam da. Ich meine, die waren letztes Jahr auch gut und dabei hatten sie den Quarterback, der einen Rekord aufgestellt hat für die meisten Interceptions in einer Saison.
Er hat aber auch 5000 Yards geworfen.
Ja, genau. Immer. Gut, wenn du dann hat ihn geslingt, ne? Ist klar. So, das heißt, der Mike Evans ist eine absolute krasseste Vollmaschine. Ne? Der spielt ja wieder junge Philipp Tege, ne? Das wollen wir nicht vergessen an der Stelle. Ne? Der ist irgendwie 1,97 groß, 110 Kilo, läuft die 40 in 4,5 irgendwie. Also der ist ja insane. Und das ist nur einer von den ganzen Spielern, den die bringen. So, jetzt kommt er dahin und dann sagen sich auch noch irgendwie die Hälfte aller Superstars, die gerade Free Agency haben, ach so, der Brady geht dahin, no, dann gehen wir auch dahin. Und das ist normalerweise was die Patriots inne hatten, ne? Dieses Ding, dass wir, kommt man
willst zu einen Ring gewinnen, ne?
Ja. Genau, willst du einen Ring gewinnen, dann komm nach uns, so, ne?
Ja.
Aber der Namde Kansu, der ist dahin gegangen, bin ich mir ziemlich sicher, weil er einen Ring gewinnen wollte. Le'Veon Bell ist dahin gegangen, natürlich ist Gronk dahin gegangen, wobei Gronk, da hast du auch gemerkt, dass der erst zur Hälfte der Saison überhaupt richtig fit war, weil er vorher die Workouts geschwänzt und gefälscht hat. Dann, sobald dieser Antonio Brown, oder wie die meisten ihn nennen, Antonio Clown, sobald der wieder nicht mehr gesperrt war von der Liga, hat er direkt gesagt, ich will Tampa Bay und nirgendwo anders hin, weil Brady ist die geilste Schlange auf diesem Planeten. Also der hat ja, die haben da einfach eine Macht sitzen, mit der Brady jetzt reingegangen ist. Aber Belichick hat ja über Jahre dafür gesorgt, dass das Team so gut aufgestellt war. Auch wenn es dann auf dem Papier teilweise nicht so gut aufgestellt war. Nicht so geile Receiver hatte. Aber er hat dann gute Running Backs geholt. Er hat immer gute Veteranen geholt, die das unterstützt haben. Also das ist schon eine Produktion aus beiden.
Okay.
Das Einzige, was Brady geschafft hat dieses Jahr, ist so Hater wie mich, die einfach gesagt haben, also Brady, guck dir den Typen mal an, ne? Ist ein absoluter Non-Athlet, der kann nicht laufen, der kann nichts. Jetzt zu sagen, okay, offensichtlich kann der doch was, weil er auch mit einem anderen Team als mit den New England Patriots mal eben in Super Bowl gehen.
Würdest du auch so nachher sagen, dass es der beste Schachzug von ihm war, eben um genauso Leute wie dich oder die ganzen anderen Hater, die gesagt haben, ja, und Belichick und bla 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 und der hat nur Glück gehabt und bla, dann zum Schweigen zu bringen und es mit diesem Schritt, der ja schon ein Risiko war, nochmal irgendwie dann wirklich nochmal zu unterstreichen, dass er der GOAT ist? War das wichtig oder schlau?
Also ich glaube, also ich habe ja, als es hieß, Brady geht jetzt zu den Buccaneers, habe ich ja gedacht, hä, wo kommt das denn jetzt her? Weil ich gedacht habe, der geht nach L.A. oder der geht nach New York, halt in Big Market Team, ne? Und nicht irgendwie dann nach Florida. Dann habe ich gesehen, was die Buccaneers für Waffen hatten im Jahr davor und habe gesagt, okay, jetzt das macht schon so ein bisschen Sinn. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, dass dieser Move in die auch im Speziellen in die NFC zu gehen und in der NFC jetzt in den Super Bowl zu gehen und da seinen nächsten Super Bowl womöglich zu gewinnen, der sorgt schon dafür, dass die GOAT-Diskussion für mich beendet ist. ne, wenn sie es vorher noch nicht war.
Okay.
Ne, also, weil ich meine, ganz ehrlich, der hat 6 Super Bowls gewonnen. Der zweitbeste Quarterback hat 4 gewonnen. So. Der hat immer alle gewonnen, wo er teilgenommen hat, aber da sind wir wieder bei dieser Jordan-LeBron-Diskussion oder so. Aber jetzt irgendwie zum komplett neuen Team zu gehen und gleich wieder in den Super Bowl zu gehen, wenn er das Ding jetzt gewinnt, holt er einen 7. Super Bowl in 21 Jahren. Also ein Drittel aller seiner Saisons holt er einen Super Bowl.
Er ist ja nicht der erste große Quarterback, der das versucht. Es kann aber nach hinten losgehen.
Ja, eben. Ne?
Also ich meine, bei Manning hat es geklappt. Gewinnt nochmal mit den Broncos. Bei Favre und Montana hat es nicht geklappt. Ne? Also die sind nur noch vor sich hin vegetiert, mehr oder weniger. Das war nicht mehr ganz so groß. Bei Brady hat das gleiche versucht, denke ich. Und wenn er es schafft, was er geschafft hat, ich denke, selbst ob wenn er heute verliert, das wäre dann auch nicht der GOAT-Diskussion abkömmlich. Es wäre egal.
Wobei zumindest sowohl Favre als auch Montana nochmal im Championship-Game waren.
Das stimmt, aber ich denke, es hat einen anderen Geschmack hinterlassen, glaube ich, als jemand, der zu den Bucks geht. Und dann die Bucks, die seit 2006, 2007 nicht mehr in den Playoffs überhaupt waren, glaube ich, oder? Ich glaube, sie waren nicht mal mehr in den Playoffs.
Das kann sein. Ganz
sicher. Und er bringt sie einfach instant in den Super Bowl und kommt da an. Ich meine, das ist ja auch für Quarterbacks eigentlich relativ schwer, in ein neues Team zu kommen und wieder die neuen Sachen zu lernen. Vor allem, wenn du so lange in einem ganz anderen System warst. Ich meine, du darfst dann so ein bisschen Sachen übernehmen ab der Hälfte der Season, das hat geholfen, aber es ist trotzdem schwer. Und das ist halt, also ich glaube, die GOAT-Diskussion ist zu Ende.
Über so viele Jahre hieß es immer irgendwie, wenn die Patriots wieder im Super Bowl waren, ja, wenn der den Ring holt, dann tritt er zurück irgendwie und er hat immer weitergespielt. Ich kann mich da auch an unsere Diskussionen irgendwie auch privat erinnern. Jetzt für mich die wichtigste Frage in die Runde.
Nein.
Wenn der heute Abend gewinnt, tritt er zurück?
Nein.
Nee.
Warum nicht?
Der macht noch eins.
Der macht noch eins, der spielt, bis er 45 ist. Minimum. Und warum? Weil er es kann.
Ja, es gibt keinen Grund für ihn. Er baut nicht ab. Das ist eine seiner stärksten Seasons.
Aber hört man nicht jetzt irgendwie, wo man es nochmal allen gezeigt hat in einem anderen Team, warum, also es gibt ja so viele Sportler, die den Absprung verpasst haben und dann irgendwie ziemlich erbärmlich abgetreten sind. Wäre das nicht der ultimative? Ich habe meinen 7. Ring geholt, ich habe es im anderen Team gemacht, ich habe es allen gezeigt, es kann nur schlechter werden.
Ja, natürlich wäre das der ultimative, aber ich glaube, dass es Brady nicht darum geht. Ja. Ich glaube, Brady geht es nicht darum, seine Legacy nochmal so ein Ausrufungszeichen zu setzen, ne? Sondern Brady geht es darum, der spielt gern Football und solange er Bock hat auf Football und erfolgreich ist, spielt er weiter. Punkt.
Krass.
So, und ich glaube, er hat auch nochmal neuen Spaß jetzt in einem neuen System, was noch mehr auf ihm basiert in einer gewissen Hinsicht. Ne? Also als auf den Patriots in den letzten 10 Jahren gesehen, gefühlt. Ich meine, er darf werfen ohne Ende, er darf machen, das macht ja auch vielleicht einfach Spaß. Er darf auch mal Länge Bälle werfen, das durfte er ja nicht.
Überleg dir mal, in welchem Spiel war das? Das war im NFC Championship Game, wo er da kurz vor Schluss nochmal ein Timeout nimmt und dann nochmal lang geht und den Touchdown scoren. Da habe ich doch einem Kollegen von mir was geschrieben, das muss ich dann mal ganz kurz zitieren, wenn ich das jetzt so schnell finde. Weil ich das so signifikant wichtig fand für das, was, genau, ich habe zwei, genau, hier steht's. Ehrlich gesagt, der Arians tut dem Brady richtig gut. Belichick hätte ihm nie erlaubt, im 4. zu gehen. Also da sind sie im 4. Versuch dafür gegangen, kurz vor Schluss, und dann lang zu geben und dann nochmal lang in die Endzone zu versuchen.
Ja.
So, das ist einfach so. Der darf einfach ganz andere Sachen machen. Belichick, das war ja so ein Tyrann und so ein Herrscher und auch so ein Sicherheitsfanatiker, weil der auch ein defensiver Coach ist. Jetzt hat er mit Arians einen offensiven Coach. Ne? Ich meine, die haben bei den Patriots mal irgendwann so ein Trickplay versucht, wo ein Running Back oder ein Receiver einen Ball wirft. Der ist intercepted worden und der Josh McDaniels, der Offensive Coordinator damals, hat gesagt, danach durfte der Ball 3 Jahre lang nicht mehr geworfen werden, außer von Brady. Hat Belichick einfach verboten. Immer wenn er angekommen ist und gesagt hat, ich hätte hier einen geilen Spielzug, wir pitchen den so nach da und dann wirft ihn ein anderer, hat Belichick gesagt, nein. So. Und der Arians ist da einfach anders drauf. Der lässt ihn da irgendwie machen, sagt so, Zügel los und jetzt gib Gummi, ne? Und ich glaube, das macht dann tatsächlich auch einfach mehr Spaß. So.
Ja, absolut. Also man muss halt sehen, ne? das ist ein anderes Spielsystem nochmal für ihn. Was kann er noch verlieren, selbst wenn er eine schlechte Season hat? Meine Güte, das wird nichts an der Diskussion um ihn ändern. Und dann kann er immer noch aufhören. Das ist nicht so eine Sache wie, ein Fußballer muss auf seinem Höhepunkt abtreten. Ich glaube, das ist bei sowas einfach nicht mehr der Fall. Also es ist bei Pelé auch egal, ob der noch zwei Seasons schlecht gespielt hätte. Ich weiß es nicht genau, aber wenn er das getan hat.
Ja, bei Fußball ist es schon anders, würde ich dir recht geben.
Also bei ganz Großen ändert es halt nichts mehr an einem gewissen Punkt. LeBron James könnte jetzt auch noch zwei weitere Mal die NBA-Finals gewinnen und dann noch zwei Seasons irgendwie mit seinem Sohn irgendwo zum Spaß in der NBA spielen, weil, was weiß ich, den Hornets. Das würde seiner Legacy nichts ändern. Und bei Brady glaube ich auch nicht. Ich glaube, er hat nichts zu verlieren und er hat mega viel Spaß, denke ich, bei den Bucks. Ich meine, das muss so cool sein, nach den ganzen Patriot-Jahren endlich richtig gute Receiver zu haben, weite Bälle werfen zu dürfen. Und ich meine, das sieht man halt auch an der Performance dieses Jahr einfach. Also es ist halt wirklich eine, wenn man die erste Hälfte noch rausrechnen würde, ist insane, was er da gemacht hat. Ist besser als, vielleicht mit Ausnahme der 2007-Season von den Patriots, die diese absurde war, wo er, was weiß ich, wie viel geworfen hat. Das ist, glaube ich, seine beste Season.
Super Bowl verloren.
Ja, aber ich glaube, es waren 48, 50 Touchdowns. 50. Und ich glaube, aber danach hat er ja nie, da ist er nie wieder rangekommen. Und jetzt ist er nahe dran. Also wenn man die zweite Hälfte alleine wählt, das ist schon, man muss bestimmt Spaß machen, nach so langer Zeit mal wieder nicht nur auf Sieg zu spielen und trotzdem noch auf Sieg zu spielen.
Ich glaube einfach, die Erwartungshaltung ist so eine, dass er retired, die liegt daran, dass die meisten zusehen, dass sie genug Statistiken aufladen, um in die Hall of Fame zu kommen. Ja. Dafür sind immer Touchdown-Pässe wichtig, Yards wichtig und gewonnene Super Bowls in irgendeiner Form wichtig. Und wenn sie das gemacht haben und genug Geld verdient haben, dann ziehen sie sich zurück, weil das einfach körperlich auch zu anstrengend ist. Ich glaube, der Brady ist erstens sehr gut da drin, zu verhindern, dass er sich körperlich zu sehr Schäden aussetzt. Zweitens hat sich die Liga in der letzten Zeit ja wegen diesen ganzen Safety-Standards verändert, sodass Leute auch länger spielen können, einfach weil sie besser beschützt werden. Und dann geht es ihm einfach auch tatsächlich, glaube ich, nicht darum. Ich meine, wir brauchen nicht über die Hall of Fame reden, ne?
Nee, also, wird knapp reichen.
5 Jahre, nachdem du retired hast, darfst du in die Hall of Fame gewählt werden. Und ich glaube, das können die schon eintragen, ne?
Also, das ist, egal, was passiert.
Da braucht keiner abstimmen. Genau, tatsächlich egal, was passieren würde.
Das vielleicht auch, Peyton kam jetzt gerade rein in der neuen Class. Das heißt, Peyton Manning ist jetzt in der Hall of Fame. Seit gestern, ja. Ziemlich genau, glaube ich. Und ja, Brady wird es halt in 5 Jahren, nachdem er retired hat, auch in der Hall of Fame sein. Das ist wohl wirklich nicht die Frage.
Für mich noch eine wichtige Frage. Es gibt ja in Deutschland 3 Möglichkeiten, den Super Bowl heute Nacht zu gucken. ProSieben, The Zone und den Game Pass von der NFL direkt. Auch eine lustige Frage, weil das bei mir in den Comments oft gefragt wurde, wo guckt ihr denn heute Nacht? Und warum? Also bei Gaucho weiß ich es, glaube ich, aber erzähl es trotzdem mal.
Also das ist ja für mich überhaupt gar keine Diskussion. Ich gucke auf den Game Pass. Das ist ja klar. Also warum sollte ich nicht? Ne? The Zone habe ich nicht, muss man dazu sagen.
Aber du bist ja eigentlich ein Izume-Fan, oder? Freund? Befürworter?
Naja. Also, ich habe nichts gegen Patrick Izume und ich gönne ihm seinen kompletten Erfolg. Jetzt muss man ja dazu wissen, ich kenne Patrick Izume nicht persönlich, aber der ist ja Hamburger Football-Adel, hätte ich fast gesagt. So. Das heißt, ich kenne den schon seit 2000 oder so, als er noch selber gespielt hat und so. Und der erzählt auch ganz witzige Sachen, aber ich kann mir das nicht anhören, weil der selber auch gezwungen ist, Sachen so zu erzählen, dass der geneigte Kacknapp das auch versteht. Ne? Mhm. Das ist ja, das müssen die da so machen. Außerdem kriege ich jedes Mal einen Hass, wenn ich Icke sehe. Weil ich finde das so eine krasse, krasse Frechheit. Ich meine, gut, ich gönne dem seinen ganzen Social Media Furz da, ne? Aber da sitzt so ein Typ, der darf zum Super Bowl fahren, der darf vorm Super Bowl die Leute interviewen und Deutschland blamieren, weil wir so einen langhaarigen Zottel zum Super Bowl schicken, ne? Das darf der einfach machen. Und dann sitzt er da und hat keine Ahnung, wer Fred Biletnikoff ist in irgendeinem Ding, was ich letztens gesehen habe. Da kriege ich einfach Wut, ne? Und der Dings, wie heißt der? Der Izume, der war ja mal Coach, ich glaube Special Teams Coach bei den Oakland Raiders. Und Fred Biletnikoff, das muss nicht jeder wissen, ne? Das will ich jetzt nicht falsch verstehen wissen, aber Fred Biletnikoff ist eine Oakland Raiders Legende. Und dann hat der Izuma eine Geschichte erzählt über den Fred Biletnikoff, weil der immer geraucht hat, noch auf dem Platz mehr oder weniger. Erzählt diese Geschichte und der Icke sagt, das ist ja witzig, Biletnikoff, so heißt doch auch ein Award im College. Ja, der Fred Biletnikoff Award für den besten Wide Receiver im College. Natürlich heißt er so. Das kann man aber wissen, wenn man da arbeitet. Ne? Aber gut, deswegen, ich guck's auf dem Game Pass. Ich mag gerne den englischen Kommentar. Ich mag auch lieber die nochmal die als achte Mal State Farm sehen, als das achte Mal Parship.
Insofern. Das ist so penetrant, jedes Jahr dieselbe Scheiße.
Oder Chio Chips ist
ja
drin. Oh.
Ja, Parship ist wirklich, ja.
Ja. Insofern, ja. Wo guckst du denn, Steve?
Das Problem ist, ich habe eine ganz große Allergie gegenüber diesem, wie heißt der, Carsten Spengemann.
Carsten Spengemann. Mit dem habe ich mal zusammengespielt.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich mochte den früher schon nicht irgendwie. Ich finde, er ist auch so ein Blender, auch in der Football. Ich werde immer verteidigt, wenn ich den irgendwie bei Twitter wieder disse. Ich finde ihn ganz schlimm. Wahrscheinlich ist er heute Abend nicht mal dabei, aber dadurch habe ich so eine Posim-Allergie entwickelt. Und ich finde die Kommentatoren bei der Zone eigentlich ganz nett.
Wer ist das denn? Ist das?
Wie heißt er nochmal, der früher Wrestling kommentiert hat, ist auch als Trainer in Deutschland aktiv. Wie heißt der nochmal? Du weißt, wie ich meine.
Günni Zapf.
Genau.
Der macht das auch schon seit, ganz ehrlich, der Günther Zapf, der hat Football kommentiert, als ich angefangen habe, Football zu gucken, 1994.
Ja. Und vorher war er bei der WWE und als ich damals bei der DSF DF1 gearbeitet habe, habe ich den halt kennengelernt. Und das Lustige ist, es ist der Papa von Pepper aus der Community damals, die etwas älteren.
Ah, nein, echt?
Doch, ja. Werden sich daran erinnern, das ist ganz lustig, wie klein die Welt ist. Aber ja, keine Ahnung, der hat Ahnung davon und
der ist eine Maschine.
Die The Zone-Kommentatoren, das ist auch bei der NBA so, da hast du halt nicht so Ickes da sitzen, sondern Leute, die sich wirklich mit dem Genre auskennen. Und du hast halt, ja, du hast halt nicht die Parship-Werbung, sondern du hast irgendwie so Statistiken in der Pause, wenn Werbung läuft. Von daher kann ich persönlich nur jedem The Zone empfehlen, ehrlich gesagt.
Der Schlimmste ist aber tatsächlich, der Schlimmste von diesen Pro7 Max-Typen ist Jan Stecker.
Ja.
Der Jan Stecker, der bringt mich, weil man kann über Carsten Spengemann sagen und denken, was man will. Ne? Der Carsten Spengemann hat einen ganz klaren Vorteil, das ist ein ausgebildeter Moderator. Ne? Der kommt aus dem Medienbereich und der hat auch wirklich erfolgreich selber Football gespielt und gecoacht. Ne? Also der hat auch Ahnung. Punkt.
Okay.
Das kann man ihn jetzt sympathisch finden oder nicht. Ne?
Ja.
Der Jan Stecker, wenn der Jan Stecker noch einmal sagt, dass er selber früher Quarterback gespielt hat, ne, dann springe ich hier aus dem Fenster.
Das heißt, sagt er wirklich in jedem Ding, ne? So gefühlt.
Ja, ja. Und der Jan Stecker, der war Nationalmannschaftsquarterback von Deutschland, ne? Und jedes Mal, das weiß ich auch, und ich glaube, der hat auch Tight End gespielt oder sowas bei den Cologne Crocodiles. Und der dafür, dann denke ich jedes Mal, Junge, dafür, dass du das gemacht hast, hast du ganz schön wenig Ahnung von Football.
Ja gut, ich meine, Lothar Matthäus kommentiert auch Spiele und gibt Kommentare ab. Also, da denkst du dir auch. Ja.
Ja gut, aber Jan Stecker ist tatsächlich hauptverantwortlich dafür, dass ich mir den Game Pass gekauft habe. weil er in irgendeinem Spiel Green Bay gegen Dallas, da hat er Larry Allen, das ist ein Hall of Fame Guard von den Dallas Cowboys, sieht er an der Seitenlinie, der hat, weiß ich nicht, Ende der 90er aufgehört zu spielen. Da steht er an der Seitenlinie, weil er in dem Jahr in die Hall of Fame gekommen ist und deswegen da zu Besuch war. Und dann sagt er, oh, Larry Allen spielt gar nicht, da ist er wohl verletzt.
Okay. Erinnere mich ein bisschen an Heribert Fassbender, der hat früher auch mal so geile Sachen gemacht. Das werde ich auch nie vergessen. Ich weiß nicht, welche, das war irgendeine Europameisterschaft, das war dieses Brutalo-Foul von Dänemark, wenn ihr euch erinnert, wo dieser Knochen rauskam da und schön Großaufnahme drauf. Und Heribert Fassbender sieht das und kommentiert das mit, ich sehe, die Schwellung geht zurück. Das werde ich auch nie vergessen. Nie vergessen. Es gibt ja so ein paar Klassiker, die sind zeitlos. Ja. Clays, wo willst du es gucken heute Nacht? Auch Game Pass, glaube ich, ne?
Generell kann man da auf The Zone übrigens beides gucken. Das heißt, normalen Kommentar und den The Zone-Kommentar. Okay. Mhm. Also ich gucke normalen Kommentar auf The Zone. Das liegt nicht an den Hauptkommentatoren bei The Zone, sondern bei den Co-Kommentatoren. Die sind alle unerträglich. Vor allem der eine komische, der da und sagt, das ist unglaublich. Das sagt er ungefähr 200 Mal pro, bei jeder Sache. Das macht einen so wütend. Ich weiß nicht, er hat so eine hohe Stimme. Ich glaube, es ist Österreicher oder Schweizer. Ich kann es nicht wirklich wissen. Vielleicht ist es auch einfach ein Schwabe. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Ich höre ihm nicht gerne zu. Ich mache mal aus. Den kann ich nicht angucken. Und also ich gucke immer Originalkommentar eigentlich. Ich meine, während der Season gucke ich halt eh nur Red Zone. Eigentlich. Ja. Also, und die gibt es auch auf The Zone, by the way. Also der Game Pass, ich finde den relativ, ich habe Game Pass 3 oder 4 Jahre gehabt und jetzt The Zone hat halt Red Zone als auch alle Playoff-Spiele und als auch die Einzelspiele.
Und Fußball-Bundesliga, von daher ist eigentlich
The Zone. Ja, gut, The Zone habe ich eh, aber
wollte ich grad sagen,
der Game Pass lohnt sich halt nicht mehr mit 180 oder 170 Euro im Jahr. Das finde ich doch ein bisschen.
Aber gibt es da nicht denselben Trick wie in der NBA, dass du die einfach.
139 gekostet dieses Jahr.
Ja, es ist trotzdem sehr viel, weil The Zone zahle ich
halt. Ehrlich gesagt, verzeihen, dass ich dich unterbreche. Absolut. Ehrlich gesagt, wenn du sowieso nur Red Zone guckst, ne?
Nicht nur, aber ja. Die haben auch alle Einzelspiele, nur nicht die Replays, so Highlights in 40 und all so eine Sachen haben sie nicht, die der Game Pass ganz schön hat. Die kann man,
genau, aber ja. Und wenn du jetzt dir ein, es gibt ein Game Pass-Angebot, wo du dir ein Team aussuchst, sodass du, so, und da kriegst du auch den Red Zone Channel. Und ich glaube, da kriegst du auch vor allem diese ganzen anderen Zusatzprogramme. Und ich weiß nicht, ob du auch den.
Funktioniert diese VPN-Nummer nicht bei dem Game Pass? Aber bei der NBA habe ich ja den Game Pass auch. Und da gehst du in VPN, gehst irgendwas, weiß ich, ja, über Kongo rein und zahlst dann plötzlich nur die Hälfte. Ich weiß nicht, ob das legit ist, aber das habe ich schon aber oft.
Ich gucke halt nicht legit. Ich gucke so Sachen halt nur über Fire TV eigentlich, also auf dem Fernseher. Und zum Beispiel die NFL Game Pass App ist vor 2 Jahren extrem schlecht auf Fire TV geworden. Keine Ahnung, die Spiele laggen teilweise so richtig eklig und müssen so zwischenbuffern. Keine Ahnung, was das soll. Und da habe ich dann gesagt, ja gut, da zahle ich wirklich nicht mehr, wenn The Zone eh fast alles hat. Und die haben irgendwie jedes Jahr mehr gefühlt. Also es sind alle Playoff-Spiele. Es sind, ich glaube, außer First Day Night, ich glaube, das gehört Amazon. Außer First Day Night Football haben sie auch alle Einzelspiele. Monday Night ist auch da, Sunday Night auch. Und dafür ist es halt so unschlagbar vom Preis. Und die bieten halt, wie gesagt, bei den Playoffs sogar, ich glaube, ab den Championships, ich glaube, vorher nicht, bieten sogar den Originalkommentar nebenbei noch an. Und dann verpasse ich eigentlich nicht ganz so viel.
Doch, ich habe noch mal eine Frage dazu. Wir haben uns ja vor mehreren Jahren darüber unterhalten. Ich kann mich da an eine lustige Diskussion erinnern, wo du gesagt hast, boah, mir geht das so auf den Sack irgendwie. Das ist so wie mit diesen WM und EM Fußballfans, die immer aus dem Busch gesprungen kommen, irgendwie dann einen auf Experten machen, aber eigentlich keine Ahnung vom Football haben. Beim Super Bowl wäre es auch so, dass irgendwie jeder auf einmal ein Football-Experte ist und dass es mega nervt und dass du da irgendwelche Diskussionen geführt hast mit Leuten, die dir erzählen wollten, irgendwie, wer da der Favorit ist und jada jada. Wie siehst du denn irgendwie? In den letzten Jahren fand ich, das habe ich auch in meinem Stadtstaat gesagt, so ein bisschen so Hipster-Ding, irgendwie jeder, der cool sein wollte, war auf einmal Football-Fan. Wie siehst du denn die Entwicklung in Deutschland, was Football angeht irgendwie? Also bei mir, du hast mich ja so ein bisschen reingezogen, ich verfolge das jetzt auch wirklich intensiv. Würdest du sagen, da hat sich viel getan in den letzten Jahren, auch positiv aus deiner Sicht? Oder sagst du es immer noch so, dass es diese Event-Fans da extrem viel gibt?
Nee, also das hat sich natürlich was positiv getan. Es ist einfach so, dass gerade auch der Esume, da muss man ihm auch das zurechnen, der Esume ist einfach irgendwie, kommt mega sympathisch rüber, haut so seine Sprüche raus und das zieht halt auch die breitere Masse an, ne? Und dafür sind die da schon ganz gut bei ProSieben, dass die das so machen, dass es für den in Anführungszeichen Modefan verständlich gemacht wird. Und der Typ ist halt lustig, weil er die Sachen wiederholt, die ich schon irgendwie seit 1994 aus deutschen Footballkabinen kenne, die Gags sozusagen. Aber das entwickelt sich ja super, weil ich glaube, es gibt jetzt heutzutage viel mehr Leute, die ganze Saison gucken. Und oder zumindest, wo es zum Standardprogramm dazu gehört, am Sonntag um 19 Uhr sich das Spiel anzugucken, was ProSieben überträgt. So. Und was mich ja nur immer so abgefuckt hat, ist, dass Leute das ganze Jahr keinen Football gucken. Ich dann damals noch auf irgendwelchen sponsorengebundenen Super Bowl-Partys sitzen muss. Und die Leute dann beim wichtigsten Spiel des Jahres fragen, das verstehe ich nicht, was da jetzt passiert. Ich weiß gar nicht, wo der Ball ist. So, ne? Auf sowas habe ich halt keinen Turn. Ne? Ich will halt nicht mit Leuten gucken, die dann sich da das Spiel erklären lassen. Weswegen meine Frau jetzt auch erstmal auswendig lernen musste, was ein AFC-Team, welche Teams in der AFC und NFC sind, und zwar inklusive Divisions, damit sie auch weiß, ob das East, West, South oder North ist. wer die Head Coaches sind, wer die Quarterbacks sind und wer die Besitzer
des Teams. Das ist so, wie wir in der Schule irgendwie den Kleinen irgendwie die Bundesländer und die Hauptstädte der Bundesländer reinporken, hast du deiner Frau irgendwie die NFL-Divisions reingeprügelt, ja?
Ja, mir war nur wichtig, dass sie weiß, was AFC und NFC ist, damit sie nicht so einen Noob-Fehler wie du begehst. Und wenn ich frage, wer war im NFC-Championship-Game, sagt die Patriots.
Ne? Ich kann mir das mit AFC und NFC echt nicht merken, da bin ich ganz ehrlich. Ja.
Bin ich auch nicht gut drin, obwohl ich schon so lange gucke. Ich verwechsel die auch ständig.
Aber wie denn? Wie kann das sein?
Weil es ein Buchstabe ist, Alter.
Es ist halt aber auch ist so schlecht easy gemacht. Es ist nicht so, es ist ja nicht 1000% so, dass die...
Normalerweise die NBA denken, macht das halt besser. Da gibt es halt Western und Eastern Conference.
Ja, genau. Normalerweise würde man ja denken, sie haben irgendwo das Land geteilt. Das machen sie ja nicht. Die sind ganz komisch aufgeteilt.
Die sind überhaupt nicht komisch aufgeteilt. Das ist ganz einfach. NFC East ist Dallas, Washington, New York und...
Ja, aber da ist Dallas und New York. Du siehst das rein geografisch schon sehr komisch. Das passt ja nicht.
Aber guck mal, okay. Ich akzeptiere, dass ihr nicht wisst, ob das NFC East ist oder weil da gebe ich zu, die Dallas fucking Cowboys in der NFC East macht jetzt nicht so richtig viel Sinn. Ne? Aber man kann ja wissen, was in der NFC ist und was in der AFC ist.
Ja, aber man hätte sich ja irgendwann entscheiden können und sagen, hey, um die Wege kurz zu halten, machen wir das doch relativ klug und wir spielen in unserem Umkreis häufiger in der Liga zusammen. Und dann kommt man auf die Idee und man packt Dallas und New York zusammen.
Ja, weil die Teams, wobei im Fall von Dallas und New York ja nicht. Wobei früher war die NFC East ja Philadelphia, Dallas, Arizona. Arizona war St. Louis, weil die aus St. Louis umgezogen sind. Und Washington, ne? Also früher war New York gar nicht in der NFC East.
Das macht's ja alles nicht besser. Die Dinger sind so unübersichtlich, und ich finde es auch nicht wichtig genug, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich gucke mir die Statistiken an und ich kenne die meisten, kann ich zuordnen, aber ich finde es nicht so wichtig. Also, deine Frau tut mir leid jetzt, dass sie das alles lernen muss.
Warte mal eben kurz. Komm mal her. Komm mal her. Kannst du nicht mal sagen, wer in der NFC East ist, bitte? Ja, okay.
Nee, also ich finde es auch nicht so.
Nein, sie musste das nicht lernen. Ich wollte, dass sie weiß, was NFC und AFC ist. Dabei haben wir gleich gelernt, was East, West, South und North ist. Und dann die Quarterbacks und die Head Coaches und die Besitzer hat sie selber auswendig gelernt.
Auswendig gelernt.
Die Besitzer auch noch oben
drauf. Die Besitzer auch.
Hammer.
Und damit hat sie schon deutlich mehr Wissen als ich. Weil ich mir nicht merken kann, wer überall Head Coach ist und schon gar nicht, wer überall Besitzer ist, weil es einfach für mich null interessant ist.
Ich kenne genau einen Besitzer, das ist Robert Kraft, das war's.
Ja, du wirst ja wohl auch noch Jerry Jones kennen.
Wir wohl noch, ja, ich wollte auch gerade sagen, ne? Das geht noch, aber dann hört
es auf.
Was?
Du weißt nicht, wer Jerry Jones ist?
Nö.
Cowboys. Look it up. American Team. Aber ich wollte eine Sache sagen zum Etablissement ist ein ganz falsches Wort. Zum Etablieren der NFL in Deutschland, da hat ProSieben und Sat.1 und generell RAN halt, wo auch immer sie gesendet haben, natürlich einen großen Beitrag zugeleitet. Ja. Ich erinnere mich noch, ich glaube, es war 2008 oder 2009, wo sie einen der ersten Super Bowls, da haben sie nur die Super Bowls gezeigt und es war so furchtbar. Sie haben nämlich irgendwie in dem Spiel 3 oder 4 Plays einfach verpasst, weil sie noch in der Werbung waren.
Ja.
Das war furchtbar.
Das ist etwa so wie die Oscar-Verleihung irgendwie auf ProSieben. Mit, wie heißt er? Ist auch furchtbar, finde ich immer jedes Jahr.
Ja, mit Steven Gatchen.
Aber
generell war es so furchtbar, weil sie haben wirklich Plays verpasst. Sie hatten ihre komische Werbung die ganze Zeit und kamen immer zu spät. Und dann war es nicht mehr First Down, sondern es war auf einmal Second Down. Und du dachtest dir als Zuschauer, what the fuck? Und der Kommentator hat so gesagt, ja, sorry, einen Play haben wir verpasst. Das war
3 Touchdowns verpasst,
Werbung, sorry. Und dann sind sie kontinuierlich besser geworden. Irgendwann haben sie die Playoffs dazu genommen. Und dann immer mehr, weil sie immer mehr, das haben sie halt echt gut gemacht, um die Deutschen sozusagen zur NFL zu führen.
Der erste Super Bowl, der im deutschen Fernsehen und nicht auf Premiere übertragen wurde. Damals hieß das noch Premiere. Und meinen allerersten Super Bowl habe ich übrigens auf Premiere geguckt, verschlüsselt.
Ne? Verschlüsselt? Ich habe
den Kommentar gehört.
Ich habe zur Bundesliga-Konferenz geguckt damals.
Aber der erste Super Bowl im deutschen Fernsehen auf Sat.1, der gehört zu meinen schlimmsten Kindheitserinnerungen. weil sie da so
Radio übertragen.
Die hatten da so NFL-Experten wie Uschi Glas und Kai Pflaume. Und dann haben sie Sven Ottke auf irgendeiner Berliner Super Bowl-Party gefragt, für wen er denn ist. Und dann hat Sven Ottke gesagt: Ich finde, der Bessere soll gewinnen.
Oh ja, okay. So. Alles klar.
Da war noch Lou Richter. Vielleicht hat er noch.
Diese Fragen waren auch immer, so geil irgendwie. Auch ich erinnere mich an alte Mike Tysons Fights. Da habe ich auch früher irgendwie meine ersten Nächte durchgelurkt, irgendwie um dann zwei Runden irgendwie Mike, oder ja, manchmal auch nur drei Sekunden, Mike Tyson-Kampf mir anzugucken. Wird nie vergessen, irgendwie Interview, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen er geboxt hat. Und dann auch aus dem Experten-Ding und für so einen Dulli-Reporter fragt dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube den Bruder von Darius Michael Schnee, warte mal. Von dem, der im Knast ist. Wie heißt er nochmal? Graziano Rocchigiani. Der hatte ja noch einen Bruder, der war auch Weltmeister. Und den fragte er, ja, was kann denn der Boxer XY tun, um nicht K.O. zu gehen gegen Mike Tyson? Und der Typ sagte dann, in der Kabine bleiben. Ja, und er hatte recht. Nach 30 Sekunden war der Fight vorbei. Ja, deutsche Übertragung von amerikanischen Großevents war immer schon halt eine besondere Historie. Gautsch, ich kann dich heute...
In den USA ist es übrigens verboten, vom Spiel wegzuschalten. Seit dem großen Skandal, dem sogenannten Heidi Game, wo die Oakland Raiders kurz vor Schluss 14 Punkte hinten lagen, mit noch 2 Minuten zu spielen und der Sender dann entschieden hat, naja, wir haben hier ja viel Geld bezahlt für die Erstausstrahlung von Heidi im Fernsehen und weggeschaltet hat und die Raiders das Spiel noch gedreht haben.
Ach du Scheiße. Okay. Gautsch, ich kann dich hier nicht gehen lassen. Wir sind natürlich auch schon sehr gaming-affiner Podcast. Dich nicht noch am Ende nochmal zu fragen. Irgendwie, ich hab dich ja noch auf der Blizzard F-List. Das heißt, ich gucke auch mal ein bisschen, was du gerade zockst. Und ich sehe, dass du auch ein bisschen Shadowlands spielst, wahrscheinlich mit deinem Bruder zusammen. Zum Schluss nochmal die Gaming-Frage. Was zockst du denn so aktuell?
Ich suchte Shadowlands.
Ja, interessant. Warum?
Ja, gute Frage.
Macht wieder Spaß.
Ja, das ist ja auch so ein Add-on, wo man viel über PvP gieren kann.
Ja.
Endlich mal wieder. Das Schlimmste, ehrlich gesagt, am Shadowlands war für mich, den ersten Char auf 60 zu bringen, weil ich gar keinen Bock hatte auf diese Story. Und weil ich finde, diese Story, die ist auch einfach zu lang. Also die Story, bis du 60 bist, meine ich. Nicht die Story danach, sondern die Story, bis du 60 bist, weil dann bist du 60 und musst immer noch Teile von der Story machen, bevor du richtig ins Endgame kannst und so. Das fand ich ein bisschen anstrengend. Aber ich habe jetzt inzwischen 3 60er.
Okay.
Und ich suchte das gerade.
Und ich vorhin, machst du nur PvP oder auch Mystics und so ein Kram? Ich habe, glaube ich, letztens eine Mystic gesehen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, eigentlich habe ich am Anfang nur Mythics gemacht. Aha. Und aus Spaß so ein bisschen Prot Warrior PvP, was ja gar keinen Sinn macht. Also Basti und ich, also Drunken und ich, haben uns entschieden, wir wollen nicht Flavor of the Month spielen und haben statt Arms Warrior Holy Priest haben wir Prot Warrior Red Paladin gespielt.
Und geht ab?
Nee, gar nicht. Also, und das Ding war so, wir haben dann immer Mythics on the Side gemacht und dann habe ich irgendwie aus diesem Vault ein 210er Item Level Zweihandschwert rausgezogen mit Haste und Versatility. Ui. Und daraufhin hat Basti gesagt, so, jetzt hast du das rausgezogen, jetzt spielen wir Arms Holy. Und Mythics, ich habe auch Raid Finder gemacht schon mal. Ich mache wöchentlich Torgast.
Boah.
Ich habe auch einmal diese komischen Korridore gemacht.
Mhm.
Mit dem Prot Warrior ist das überraschend einfach. Aber ich kann mich, glaube ich, nicht dazu durchringen, die bis 8 zu spielen.
Ja, geht mir auch so. Ich finde es furchtbar. Aber naja.
Also ich finde es gar nicht so schlimm. Was mich richtig hart nervt, ist halt, dass ich es 8-mal machen muss. Warum kann ich nicht auf 8 anmelden und gucken, ob ich es schaffe? Ne? Also das finde ich halt anstrengend. Ne? Aber ansonsten,
das ist wieder der typische Blizzard-Grind. Ne?
Ja. Nö, aber es macht Laune, finde ich.
Ja, ich zock auch nach langer Zeit mal wieder länger so ein Add-on. Jetzt natürlich die Frage, die Community interessieren wird. Wirst du Classic Burning Crusade spielen?
Nee. Okay. Den kann ich mir nicht vorstellen. Also eigentlich schon, weil Burning Crusade war mein Lieblings-Add-on.
Tito?
Und mein Problem damit ist, ich hab ja Classic normal nicht gespielt.
Mhm.
Und den Grind, da jetzt einen 60er hochzuziehen,
ist wirklich hart, ja.
Den sehe ich bei mir noch nicht. Zumal ich auch nicht so viel Zeit habe. Ich spiele vielleicht 2-mal die Woche. Einmal mit meinem Bruder und einmal noch mit ein paar
anderen Kollegen. Wäre für dich ein Boost interessant, weil es gibt ja Gerüchte, das wissen wir erst in 2 Wochen, dass man zu Burning Crusade sich irgendwie für Geld vom Blizzard quasi in 60er hinstellen lassen kann. Würdest du sowas machen oder würdest du sagen, nee, das ist auch nichts für mich?
Na, das würde ich am ehesten machen.
Okay.
Ehrlich gesagt, also ich, gut, jetzt bin ich natürlich auch, also ich bin ja arbeitende Bevölkerung.
Ja,
das ist ja nicht so wie früher, ne? Das heißt, was kostet so ein Boost? 30 Euro oder 25 Euro oder so. Jetzt nicht auf Classic, sondern auf Normal.
Mehr, oder? Ich, 50, oder?
Ja, selbst wenn es 50 sind. Aber es
du
ist
hast halt einfach, das Money, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall, wenn ich mir überlege, wie viele Stunden ich arbeiten muss für 50 Euro und wie viele Stunden es mich kostet, so ein Char hochzuspielen.
Plus das, Rage, das, weil irgendwie beim zweiten Mob, den du addest, du stirbst und dann 3 Stunden laufen musst. Ja.
Genau, das steht einfach in keinem Verhältnis. Deswegen würde ich das wahrscheinlich am ehesten machen. Das einzig Blöde ist, dass dadurch von meinen 360ern, durch solche Aktionen von meinen 360ern sind halt 2 Warrior, weil alle anderen Klassen und den Demon Hunter habe ich nicht geboostet oder meine beiden. Der eine ist 56, der andere ist 60. Demon Hunter, die habe ich nicht geboostet, sondern die habe ich gelevelt, weil du sonst einfach keine Ahnung hast, was du da überhaupt machst und wo du überhaupt welchen Skill hin.
Ja, das stimmt, finde ich auch, hast du recht. Ja.
So, aber.
Ja. Gibt es noch irgendein Spiel, wo du sagst, irgendwie, okay, ich spiele jetzt Shadowlands, da ein bisschen macht Spaß, aber da freue ich mich richtig drauf oder bist du aus dem Alter raus? Nee, hast du nicht, ne?
Nee, das mache ich nicht. Ich habe meine Spiele, die ich spiele. Wir spielen ab und zu noch Heroes of the Storm immer noch verhältnismäßig begeistert. Ich spiele ab und zu ganz selten mal Hearthstone und dann auch nur Battlegrounds. Und dieses Wochenende habe ich nebenher das erste Mal seit Monaten Overwatch gespielt.
Okay.
Aber ich bin einfach so unfassbar schlecht.
Ja gut, aber das ändert ja nichts daran, ob das Spiel jetzt Spaß macht oder nicht, wie gut oder schlecht man ist.
Ja, die machen mir irgendwie alle Spaß, aber ich kann mir jetzt gerade nicht denken, dass irgendein neues Spiel rauskommt.
Diablo 4, Fragezeichen?
Yes. Okay. Ausrufungszeichen.
Alles klar.
Also, wenn das kommt, dann gerne. Und Overwatch 2, wenn das kommt, dann auch gerne. Aber
Diablo schon gerne, oder?
Ja, auf 2 verschiedenen Leveln, ne? Also, ich glaube, Overwatch 2 wird so drauf hinauslaufen, dass Basti und ich zu zweit die Story spielen.
Mhm.
Bei Diablo 4 könnte ich mir vorstellen, dass wir in der Vierergruppe da auch richtig irgendwie Endgame-Content austesten. So.
Wollen wir hoffen, dass es gut wird. Ne? Jetzt haben wir gerade gehört, irgendwie Conference Call wird 2021 nicht mehr kommen. Das ist jetzt keine Überraschung für Leute, die sich halbwegs neutral mit der Sache auseinandersetzen. Wollen wir hoffen, dass sie es wenigstens in 2022 schaffen. Das glaube ich persönlich, dass es auch schon knapp wird. Aber mal sehen. Ne? Mal sehen.
Ich hoffe ja, dass es ein komplettes Pay-to-Win-Spiel wird.
Ja, dann kriegen wir wenigstens so Content.
Dass man so Lootboxen spielen kann, kaufen kann.
Ja, was für eine Skillung hast du? Ich spiele Lootbox.
Genau, nicht kann, sondern muss.
Ja, das ist wenigstens ein Indiz dafür, dass der Content nachgeschoben wird und dass wir nicht irgendwie dann wieder auf dem Trockenen stehen. Wahrscheinlich ist das auch deine Motivation, oder?
Wichtig wäre mir auch so ein Echtgeld-Auktionshaus. Nee, ich sag das jetzt nur, um dich zu provozieren.
Ach so, alles klar. Nee, aber ich bin jetzt mal ganz ernsthaft. Also Diablo hat wohl kam halt nichts mehr, weil sie damit kein Geld mehr gemacht haben. Und ist ja nun Activision Blizzard. Klar wird das total Pay-to-Win sein, beziehungsweise nicht Pay-to-Win, aber Diablo 4 wird halt super viel Möglichkeiten haben, Geld zu investieren, weil sie das, glaube ich, auch längerfristig gewinnbringend konzipieren werden.
Ja, aber weißt du, was meine Lösung wäre dafür, die ich nicht schlecht finde und auch nicht...
Battle Pass?
Genau, ja. So ein Season Pass.
Ja, finde ich auch richtig. Wäre perfekt, ja.
So, dann lass doch für jede neue Saison, lass doch 19 Euro, 15 Euro, irgendwie sowas investieren. Willst mir doch nicht, weißt du.
Habe ich kein Problem mit.
Das machen doch Leute. Das
ist 100-mal fairer als diese ganze Lootbox-Scheiße. Also von daher bin ich total für, fordere ich schon seit Monaten. Seit Jahren, seit ich geboren wurde quasi.
Ja. Und man kann ja auch sagen, wieso wie in allen anderen. Also, und ich würde das, also ich würde das Spiel einfach, das verkaufst du. Das kostet, was weiß ich, was sowas kostet, 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro, ist ja auch Latten. Und jeder kann das spielen und jeder kann das auch so oft spielen, wie er will. Aber wenn er an der aktuellen Saison teilnehmen will, dann muss er halt einmal 12,99 oder 15,99 nochmal extra investieren.
Finde ich total fair. Wenn du dafür was kriegst, ne? Also wenn du dafür wirklich Content kriegst und motivierenden Content, dann jederzeit gerne.
Ja.
Ja, sind wir, glaube ich, auch alle einig. Ich glaube, das weiß Blizzard auch. Clancy, was mit dir, Alter? Bist du eingeschlafen? Ich habe gehört, PoE, ist erledigt schon wieder.
Ja, ich bin fertig, habe alles getötet, das war super. Es waren tolle 3 Wochen. Ich war ganz happy, dass ich wieder schlafen durfte.
Von daher, freut mich für dich. Du wirkst auch so fresh. Ja.
Ja, ich bin so fresh.
Ja, ja, super. Was zockst du jetzt wieder? TFT oder was?
Ja, ein bisschen, aber nicht lange. Mal gucken.
Du bist Vollzeit-Streamer, du musst auch irgendwas zocken. Ich habe letztens gesehen, dass du wieder TFT zockst.
Ja, ich habe wieder ein bisschen, ich wollte noch für die WM-Quali irgendwie mitspielen, aber ich war zu lange draußen und ich habe nur bis Montagabend Zeit und das wird nichts wegen Super Bowl und Co. Okay. Von daher, schade.
Anders aber mal Weltherrscher.
PoE war super, und also PoE war wirklich insane super und ich hätte auch noch Sachen zu tun, aber jetzt ist, meine großen Ziele für die League waren halt alle vorbei. Wollte den Headhunter haben, der so teuerst, eins der teuersten oder eins der besten Items im Spiel, das habe ich gekriegt. Dann habe ich den Endboss getötet, den neuen, Maven. Ja, dann war die Luft raus irgendwie, ne?
Ja, das ist schon mal so, ne?
Aber das war halt trotzdem cool. Also, ich meine, ich habe halt auch so viel gespielt wie andere Leute in 3 Monaten, ne? Also,
ja.
3 Wochen wie 300 Stunden gespielt.
Ohne zu schlafen, ne? Gaucho, wolltest du irgendwas sagen?
Bin der Done That, wollte ich sagen. Enclase ist sozusagen der Tom Brady.
Ja. Er hat den Super Bowl gewonnen, jetzt zieht er weiter, ne? Zum nächsten Team.
Ja, ich gehe zum nächsten. Temper wartet.
Okay, ihr Lieben, dann machen wir Schluss für heute.
Wir müssen noch Predictions machen. Das ist NFL-Football.
Ja, ja. Okay, lass Predictions machen.
Richtige
okay.
Prediction, am besten mit Going, Prediction. Dann kann einer ein Prophet werden.
Okay.
Ja? Okay. Gaucho fängt an, der weiß am meisten.
Mhm. Pass auf, ich habe ja zwei Vermutungen. Ne? Mhm. Ich habe die Vermutung, dass entweder nimmt Kansas City Tampa Bay komplett auseinander und gewinnt irgendwie 41-17. Ne? Oder das wird ein richtiger Nailbiter und dann gewinnt der Quarterback, der als letztes den Ball hat. Deswegen, um jetzt mal Money dahin zu tun, wo mein Mouth ist, ich glaube, Tampa Bay gewinnt 28-24.
Oh Mann, so nah an meinem. Ich hab schon überlegt, ich sag 35-31 für Tampa. Ich sag genau wie du eigentlich. Ich bin auch der Meinung, die Bucks werden dann nochmal, die werden mit einem Field Goal ahead gehen und Brady macht den Drive zu Ende in den letzten 2 Minuten. Es wird ein Traum für Brady, für Mahomes nicht so. Kann ich mir genauso vorstellen. Also ich gehe auf 35-31 für die Bucks.
Ich sag 28-14 für die Kansas City Chiefs.
Wow, das ist aber losgoing.
28-14 für die Kansas City Chiefs. Das ist das ist das, was man, da wo ich herkomme, eine Bold Prediction nennt.
Weil?
Zu wenige Scorings für das Spiel, denke ich.
Wenn die mit 14 Punkten Vorsprung, ne?
Ja.
Dann aber hoch die Tassen. Weil dann muss der Brady Gas geben. Ne? Wenn die erstmal führen, muss der Brady Gas geben. Dann kriegt Kansas City wieder und wieder den Ball und dann klingelt es im Karton. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur mit 28 Punkten gewinnen.
Wenn sie gewinnen, dann höher.
Gab es überhaupt ein Spiel in der Postseason? In der letzten... Ach doch, tatsächlich.
Okay, aber pass auf. Wenn es so ausgeht, wie ich jetzt predicted habe, was machst du dann, wenn ich so bold bin in meiner Einschätzung?
Also, Steve.
Ja.
Wenn tatsächlich dein Ergebnis kommt,
ja,
dann werde ich live in einem Stream von dir dir die Krone aufsetzen, desjenigen von uns beiden, der mehr über Football weiß als der andere.
Okay, alles klar. Gut, Deal. Alles klar.
Aber du werdest jetzt dagegen deinen Brady, Steve.
Was ist ja, da? Nö, du, ich zieh mein Bucks-Trikot an, ich werde für Brady sein, und aber ich finde einfach Kansas City und Mahomes zu stark. Also außerdem, ich habe immer gedacht, dass sie ausscheiden. Ich habe gedacht, dass sie gegen die Saints verlieren. Ich habe gedacht, ich fand sie in der Regular Season zu schwach, ich fand sie gegen Washington schwach. Ich habe immer gedacht, dass sie ausscheiden. Warum soll ich das jetzt ändern? Vielleicht bringt das ja, wer bin ich ja die Glücksfee für Tom Brady, weißt du?
Absolut.
Ich glaube, dass Kansas City gewinnt. Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich auf Kansas City wetten.
Ich hoffe auf ein richtig geiles High-Scoring-Game.
Von mir aus gerne.
Knappes Spiel. Hoffentlich wird es kein Blowout, wie Gaucho sagt, was es auch passieren könnte. Es könnte natürlich auch passieren, meine Güte. Wenn sie die Chiefs einfach nicht zu fassen kriegen und Mahomes geht los, meine Güte, dann ist auch vorbei. Aber ich hoffe auf ein knappes Spiel.
Das Problem ist wirklich, ich hoffe wirklich, dass meine Prediction aufgeht, dass Tampa Bay die richtige Defense für Kansas City hat, weil wenn du dir sonst mal anguckst, was die Chiefs da, das ist ja, die sehen ja bei keinem Spiel so aus, als würden sie verlieren. Selbst wenn sie verlieren, sehen sie nicht so aus.
Was sie nicht oft tun. Lustige Statistik übrigens, der ist in seinem zweiten Super Bowl und hat insgesamt in seiner Karriere noch nicht 10 Spiele verloren. Mahomes, habe ich heute gerade auf Reddit gelesen. Das ist so, er hat noch keine 10 Karrierenniederlagen und ist im zweiten Super Bowl.
Hoffen, dass heute einer zukommt.
Die lustigste Statistik, die ich gelesen habe, war, dass Tom Brady jetzt inzwischen auf Platz 6 ist. Als der Quarterback mit den meisten Playoff-Siegen gegen NFC-Teams.
Oh Mann.
In unfassbar. Seiner ersten Saison in der NFC.
Ja, das ist alles verrückt. Hoffen wir auf einen geilen Super Bowl.
Gut, das ist ein schönes Schlusswort, Gaucho. Ich danke dir vielmals, trotz der leichten Soundprobleme, die wir hatten, dass du dabei warst. Es ist immer sehr schön, dich hier dabei zu haben. Ich hoffe, dass wir demnächst mal irgendwie wieder was Cooles in irgendeiner Form zusammen machen können. Gerne auch mit deinem Bruder. Und wünsche dir einen ganz tollen Super Bowl und das mehr wünsche ich dir auch gerade nicht. Gerade mir fällt nichts ein, was ich dir noch wünschen könnte.
Ich wünsche mir auch einen ganz tollen Super Bowl.
Alles klar, perfekt. Ja, Claes, wir sehen uns nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha. Von daher, ja, ihr Lieben, es war heute sehr einseitig. Ich hoffe, ja, ihr werdet wahrscheinlich maulen. Irgendwie, Football interessiert mich nicht. Das ist manchmal so. Wir machen das so ein bisschen nach Events, dem Podcast. Nächste Woche geht es auch wieder über GameStop und Elon Musk und so weiter. Von daher, seid nicht böse. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Reinschalten und ciao.
Haut rein.